Mein Name ist Robert Knapp. Ich bin einer der Mitgründer von CyberGhost VPN, auch gleichzeitig der Geschäftsführer dort. Und ich will heute ein bisschen darüber sprechen, wie sehr die Security-Industrie oder die Diskussion über Online-Security, die in den letzten Jahren stattgefunden hat oder die in den letzten Jahren stattfindet, auch Internet-Startups beeinflusst. Warum ich glaube, dass es eine außergewöhnliche Chance gibt, Security, Privacy, Startups zu gründen, an Ideen zu arbeiten, die groß zu machen. Ich glaube sogar, dass wir eine historische Chance haben, aus diesem Tätigkeitsbereich Sicherheit, Privatsphäre, wie auch immer, ein Geschäft zu machen. Und ich möchte mit euch auch darüber sprechen, warum ich glaube, dass es gar keine schlechte Sache ist, daraus auch ein Geschäft zu machen. Hier seht ihr meinen Twitter-Handle, wenn ihr wollt, könnt ihr mir folgen. Hier ist auch die Webseite. Wie ihr sehen könnt, bin ich FC St. Pauli-Fan. Also wenn immer ihr nach Hamburg kommt, ich lebe inzwischen in Bukarest, aber ich bin ein paar Mal im Jahr in Hamburg und das ist so mein Standard-Slide. Ich halte sehr, sehr viele Vorträge auf internationalen Konferenzen, inzwischen auch außerhalb Deutschlands. Ich habe das Ding jetzt mal, den Slide drin gelassen in der Präsentation, weil ich glaube, dass der FC St. Pauli ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie man in einer kommerziellen Liga spielen kann, ohne seine Ideen zu verraten. Und warum das wichtig ist, seine Ideen nicht zu verraten und warum Ideen generell wichtig sind, darüber will ich mit euch auch sprechen. Deswegen, wenn ihr in Hamburg seid, schaut euch auf jeden Fall ein Spiel vom FC St. Pauli an. Der Titel, über den ich heute sprechen will, ist Privatsphäre als Geschäft, als Businessmodell, weil das ist genau das, was wir mit CyberGhost VPN machen. Wir sind ein privat geführtes, privat gehaltenes Unternehmen inzwischen in Bukarest. Wir haben die Company aus Deutschland nach Bukarest verlagert im Jahr 2011 und betreiben das bis dort als Geschäft und versuchen, viele Dinge anders zu machen, als Startups sonst Geschäfte betreiben. Für uns ist Privacy golden in zwei verschiedenen Blickwinkeln. Wir sind fest davon überzeugt, dass Privatsphäre wichtig ist. Wir glauben, dass Privatsphäre online extrem wichtig ist. Für uns gibt es nicht diesen Unterschied online und offline Privatsphäre. Für uns ist eine geschriebene E-Mail eine private Konversation. Ob die online oder offline stattfindet, spielt keine Rolle. Und für uns ist Privacy auch golden, weil wir aus Privatsphäre oder aus dem Service Privatsphäre ein Geschäft gemacht haben. CyberGhost ist seit 2011 gegründet und seit Anfang 2012 profitabel. Wir haben keine Fremdinvestoren. Da halten wir es wieder FC St. Pauli. Die haben zwar auch Sponsoren, aber da redet keiner mit. Das heißt, wir haben keine Investoren in der Company. Da redet niemand mit. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und wir verdienen unser eigenes Geld. Und ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist. Eine ganz wichtige Sache, die vor einiger Zeit passiert ist, ist Edward Snowden. Und der sogenannte NSA-Skandal. Dadurch hat sich sehr, sehr viel verändert. Es hat sich viel verändert aus politischer Sicht. Es hat sich aber auch viel verändert aus kommerzieller Sicht. Und es gibt so ein paar Reaktionen auf den NSA-Skandal, die ich kurz mit euch durchgehen will, weil ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig sind, um zu verstehen, was wir da in Rumänien veranstalten und was für einen Plan wir haben und welche Möglichkeiten sich daraus auch entwickeln für Leute, die im IT-Bereich arbeiten, die Firmen aufbauen wollen, die in die Wirtschaft gehen wollen, die auch irgendwann mal in Firmen anfangen wollen zu arbeiten, die eine Karriere bauen wollen, also auch Leute wie ihr. Ich glaube, dass wir viele Sachen anders machen müssen, als wir sie bisher gemacht haben, vielleicht auch unseren Blickwinkel ein bisschen ändern müssen. Und eine der Reaktionen, die ich immer wieder kriege, wenn ich mit Leuten über Edward Snowden und NSA-Skandal spreche, ist, hat mich nicht überrascht, habe ich schon immer gewusst, was die machen. So, gerade in dem Umfeld von Leuten, die im Security-Bereich fit sind, die wirklich wissen, was technisch möglich ist, die Sicherheitslücken kennen, die deren Bedeutung kennen, da fällt es immer extrem leicht zu sagen, naja, habe ich ja schon immer gewusst, was da passiert. Und es stimmt einfach nicht. Sowas dürfen wir nicht sagen, weil es einfach nicht stimmt. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es zwar immer gedacht und wir wussten, dass es technisch möglich ist, aber das Ausmaß der Massenüberwachung, die jeden Tag stattfindet, überall auf der Welt, ausgeführt von jedem Geheimdienst der Welt, dem deutschen Geheimdienst, dem amerikanischen, dem kanadischen, wie auch immer, wir haben es nicht gewusst. Wir wissen es erst, seit Edward Snowden die Eier gehabt hat, seinen Job aufzugeben und diese Dokumente der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Jetzt wissen wir's. Und das hat extrem viel verändert. Wir haben zum Beispiel bei CyberGhost VPN im Jahr 2010 vor dem Skandal einen Dienst vermarktet, der online Menschen anonymisiert. Das heißt, deine IP-Adresse ist nicht mehr deine eigentliche IP-Adresse ist. Die tauschen wir aus, wir verschlüsseln die Internetverbindung. Das kennt ihr alles. Ich muss euch da technisch nicht viel erzählen, was ein VPN ist. Und dann haben uns Leute immer gefragt, ja, warum macht ihr denn sowas um drei Teufelsnamen? Warum stellt ihr einen Dienst zur Verfügung, der Leute anonymisiert? Es gibt doch nur einen Grund, damit ihr das macht. Das ist, damit die Leute unversehrt online irgendwelche Verbrechen begehen können. Und das war eine tägliche Diskussion, wenn wir mit Journalisten gesprochen haben, wenn wir mit der Öffentlichkeit gesprochen haben. Jeder hat immer gesagt, was zum Teufel macht ihr da mit eurem Dienst? Seit Edward Snowden hat sich das komplett verändert. Wir müssen überhaupt nicht mehr erklären, was wir da machen. Die Leute verstehen das. Sie verstehen inzwischen solcherlei Dienste wie unsere als etwas, was ihnen hilft, sich zu schützen. Und das hat sich erst verändert, nachdem Edward Snowden klargemacht hat, sie tun's wirklich. Also wir sollten ein bisschen die Sichtweise verändern und eben nicht sagen, mich hat's nicht überrascht. Und ich habe schon immer gewusst, weil wir es nicht schon immer gewusst haben. Wir wissen es erst seither. Dann gibt's die Fraktion, ist auch relativ interessant, die dann sagen, ist mir egal, ich habe ja nichts zu verbergen online. Das ist auch eine ganz gefährliche Sichtweise. Erstens für eine Zivilgesellschaft. Das ist aber eine politische Diskussion. Und zweitens ist es schlichtweg falsch. Wer sowas sagt, lügt. Ich habe noch nicht einen einzigen getroffen, der das ernst gemeint hat. Weil meine Reaktion darauf ist dann immer, du, wenn du nichts zu verbergen hast, dann gibst du mir mal deine Passwörter für Facebook, für Twitter, für deinen Bankaccount, für WhatsApp, gib mir mal dein Telefon kurz rüber und lass mal gucken und gib mir mal deinen Browserverlauf. Noch nicht ein einziger hat's gemacht. Wir haben alle was zu verbergen. Und so müssen wir es auch diskutieren. Ja, wir haben was zu verbergen. Es gibt eine Privatsphäre, es gibt einen Teil unserer Persönlichkeit, es gibt einen Teil unseres Lebens, der einfach so wichtig ist und so privat ist, dass wir den nicht mit anderen teilen wollen. Und das ist nichts Schlimmes, aber dass wir etwas zu verbergen haben und dass wir Technologien brauchen, die uns helfen, Dinge zu verbergen, ist für mich eigentlich eine völlig klare Sache. Dann gibt's diese Geschichte. Ja, Facebook, na klar, am Anfang dieses ganzen Skandals war völlig klar, dass die amerikanischen Konzerne natürlich mit der NSA kooperieren, dass es da teilweise direkte Leitungen gab, dass es da Kooperationen gab, dass es da Geld gab, dass da auch Geld geflossen ist, was auch immer. Dann gibt's diese Fraktion von Leuten, die sagt, naja, ihr seid selber schuld, wenn ihr Facebook benutzt. Das Problem ist, das finde ich ist, es ist richtig, aber es ist extrem arrogant. Es ist einfach extrem arrogant zu sagen, ihr seid doch selber schuld, dass ihr Facebook benutzt. Ihr seid doch selber schuld, dass ihr Twitter benutzt. Ihr seid doch selber schuld, dass ihr Google benutzt. Ihr seid doch selber schuld, dass ihr Windows benutzt. Ihr könnt ja auf andere Sachen ausweichen. Ich finde das extrem arrogant, weil es einfach nicht stimmt. Weil die Masse der Menschen eben nicht ausweichen kann. Weil eben 80-90% aller Dienste, die jetzt zur Verfügung stehen, die einfach zu bedienen sind, easy zu installieren sind, die benutzt werden, amerikanische Dienste sind. Und es ist eben nicht okay zu sagen, dann benutzt doch andere Dienste, dann bilde dich halt weiter. So wird's nicht funktionieren. Wenn wir was verändern wollen, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir Alternativen bilden. Aber dazu brauchen wir klare Strategien und müssen eben unsere Sichtweisen auch ein bisschen verändern. Ich finde das einfach extrem arrogant. Und die Alternative kann eben nicht ein Linux sein mit bla 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 bla. Nicht für die Masse der Leute, die da draußen jeden Tag mit dem Mobiltelefon etc. rumgeht. Und es ist einfach extrem schwer, mal eine Woche ein normales Leben zu führen, ohne Facebook, ohne Google zu benutzen und so weiter und so fort. Diese Dienste sind einfach extrem verbreitet und sie sind eben auch extrem gut. Warum? Weil sie kostenlos sind. Sie sind natürlich nicht kostenlos. Wir wissen, dass die Leute mit ihren Daten bezahlen. Aber aus erster Sicht sind sie erstmal kostenlos. Auch da, denke ich, sollten wir unsere Sichtweise ein bisschen verändern. Und die vierte Gruppe ist dann die, die sagt, naja, ich weiß das alles, aber wir können hier nichts dagegen tun. Da kann ja, wir haben einfach keine Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren. Dieses Monster ist viel zu groß. Technisch wird es nicht gehen. Und machen können wir am Ende des Tages nichts. Und auch das glaube ich nicht. Ich habe da aber auch meine Sichtweise ein bisschen geändert. Als wir angefangen haben, CyberGhost VPN aufzubauen, war das eigentlich zuerst ein Dienst, der online nach Proxy-Scannern, nach Proxys gesucht hat, damit man eben Zugriff auf amerikanische Streaming-Dienste hatte. So, das war die erste VPN-Idee, die dahinter steckte. Und wir haben dann über die Jahre einfach festgestellt, dass wir ein Sicherheitsunternehmen geworden sind, dass die Leute eben nicht CyberGhost VPN nur benutzen, um Hulu.com anzuschauen oder Dinge, die eben in Deutschland gesperrt sind, sondern dass es ein völlig klares Anwenderprofil gibt von Leuten, die dieses Ding benutzen, um sich schützen zu wollen. Und ich glaube auch, dass wir auf lange Sicht Alternativen bauen können und wirkliche Alternativen bauen können und auch sogenannte Internet-Unicorns bauen können. Und ich glaube auch, dass wir gerade in Europa eine außergewöhnliche Chance haben, jetzt solche Unternehmen zu bauen. Warum? Im Silicon Valley werden sie nicht gebaut werden können. Amerikanische Internetunternehmen sind nicht in der Lage, Privatsphären sichere oder Services anzubieten, die Privatsphäre gewährleisten. Sie sind es nicht heute und sie werden es nicht sein in den nächsten 5 Jahren. Die einzigen, die solche Unternehmen bauen können, sind wir Europäer. Wir sind in Europa in der Lage, solche Unternehmen zu bauen. Und ich glaube, das ist eine außergewöhnliche Chance, die wir haben und wir sollten die Chance nutzen und nicht sagen, nein, wir können da nichts tun. Zum ersten Mal ist die Internetindustrie, sind Internet-Startups, sind junge Entwickler in der Lage, in Europa Dinge zu bauen, die im Silicon Valley nicht gebaut werden können. Und wenn wir die Chance nicht nutzen, dann sind wir wirklich blöde. Dann sind wir alle blöde. Dann sollten wir uns Narrenmützen aufsetzen und einfach 360 Tage im Jahr Fasnacht feiern. Ich glaube, wir können solche Unternehmen bauen und wir können sie hier in Europa bauen. So, ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen, wie wir nach Rumänien gekommen sind. CyberGhost VPN war ein deutsches Produkt. Ich bin offensichtlich Deutscher, bin hier geboren und aufgewachsen. Unser Entwicklerteam ist heute noch ein deutsches Entwicklerteam. Unser CTO sitzt hier, der Timo, mit seinem Team in Aachen. Aber wir hatten ein Problem. Wir haben CyberGhost VPN in Deutschland mit einer deutschen Firmenanschrift betrieben. Und wir hatten im Jahr 2009, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, 2009. Das Problem, dass ich am Morgen in die Firma gekommen bin und eine Menge Polizeiautos gesehen habe. So um die Firma herum waren eine ganze Menge Polizeiautos. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, die haben in unsere Firma eingebrochen. Das war mein erster Gedanke. Die haben uns den Laden ausgeräumt. Und dann kam super Polizeikommissar Wichtig auf mich zu und hat gesagt, also er hat hier einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl. Da habe ich gesagt, er hat einen Durchsuchungsbeschlagnahmebefehl. Oh, das ist interessant. Also was will er denn beschlagnahmen? Ja, er will VPN-Server beschlagnahmen. Also diese Trottel haben wirklich gedacht, dass die VPN-Server bei uns in der Firma stehen. Die wussten also nicht, dass die VPN-Server in irgendeinem Datencenter stehen. Das waren dann irgendwelche, so, ich nenne sie mal liebevoll Dorfpolizisten, die also diesen Durchsuchungsbeschlagnahmebefehl hatten. Und die bei uns in der Firma eingelaufen sind. Relativ kleines Örtchen in der Nähe von Ulm. Jetzt mussten wir denen erstmal erklären, dass sie bitte nicht unsere Desktop-Server mitnehmen sollen, auf denen wir Buchhaltung machen und die wichtig sind, um die Firma weiterzuführen. Das hat dann einige Stunden gedauert. Und ich wollte dann auch wissen, warum sie denn eigentlich gekommen sind. Warum sie also unsere kompletten Serverpark beschlagnahmen wollten. Der Hintergrund war, dass in einem bayerischen Städtchen ein Ortsbürgermeister, der also auch nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich dort als Bürgermeister tätig war, eine E-Mail erhalten hat, die an ihn und CC an die komplette Ortsverwaltung ging, wo er mit einem Bildanhang als potenzieller Kinderschänder von der Kripo gesucht wurde. War also eine Fake-Mail, die relativ schlecht gemacht war. Ob es ein Scherz war oder ob man ihn da irgendwie diskreditieren wollte, weiß ich nicht. War übrigens ein schlechter Scherz, das geht auch nicht, war auch nicht legal. Aber weil ein bayerischer Bürgermeister einer kleinen Gemeinde sich beleidigt fühlte, fuhr die Staatsmacht vor, um Server zu beschlagnahmen, eines Dienstes, der Leute online schützen soll. Da waren für mich die Verhältnisse nicht mehr klar. Da war mir klar, in Deutschland kannst du langfristig auf der Basis der damaligen Gesetzgebung, und es war die Vorratsdatenspeicherungszeit, kannst du kein Unternehmen aufbauen. Und wir haben uns dann überlegt, was wir tun wollen. Und mir war damals das Thema schon so wichtig, dass ich gesagt habe, ich will dran arbeiten. Ich werde euch später erzählen, warum mir das Thema wichtig ist. Und dann haben wir gesucht. Und es gab gegen die damalige Vorratsdatenspeicherung nur relativ wenig Länder in Deutschland, wo es einen tatsächlichen politischen Genpool gab, der sich widersetzt hat. Und eines dieser Länder war komischerweise Rumänien. Und bevor ich mich damit beschäftigt hatte, war Rumänien für mich, wer von euch kennt die Hauptstadt von Rumänien? Also ich wusste auch nicht mal die Hauptstadt von Rumänien. Rumänien war für mich irgendein Land in Osteuropa. Ich wusste ein bisschen was von Vampiren. Und ich kannte noch Hachi, war ein Fußballspieler, und natürlich Ceausescu, und dass sie den damals abgemurkst haben. So, das wusste ich über Rumänien. Was ich nicht wusste, ist, dass Rumänien als postkommunistische Gesellschaft, die also immer noch im Prozess sind, vom Kommunismus Richtung, lass es uns sagen, freie Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Demokratie, wie immer man das nennen soll, eine sehr starke Konstitution, eine sehr starke Verfassung gebaut hat, die eben Bürgerrechte exorbitant gut schützt. Und Rumänien mag in der politischen Struktur vielleicht korrupt sein, auf dem Weg sein. Vieles funktioniert in Rumänien nicht, wie es in Deutschland funktioniert. Das könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen. Aber eine Sache hat da immer gut funktioniert, und es war die generelle Verfassungsgesetzgebung. Also haben wir uns gesagt, Rumänien kann ein guter Standort sein, um einen Service aufzubauen, der eben Privatsphäre schützt und der es eben nicht, der in seiner DNA verankert hat, keine Daten zu speichern. Und dann haben wir uns über einige Rechtsgutachten dann eben für Rumänien entschieden. Rumänien oder Bukarest ist die Hauptstadt, entwickelt sich auch langsam aber sicher so ein bisschen zu einem Silicon Valley für Europa. Rumänien als postkommunistisches Land hat sehr, sehr gute Ingenieure, hohes Ausbildungsniveau, was Computer Science angeht, Mathematik, Physik und so weiter und so fort. Also wir haben sehr, sehr viele Talente dort auf dem Markt, die uns helfen können, so eine Firma aufzubauen. Und ich habe mich dann naiv, wie ich bin, vor 4 Jahren einfach in den Flieger gesetzt, bin nach Bukarest geflogen, habe mir die Stadt angeschaut, ein halbes Jahr später die Firma gegründet und bin nach Bukarest gezogen. Also ich bin wirklich für diese Firma nach Bukarest gezogen. Ich lebe da inzwischen seit 4 Jahren vollständig, und wir sind inzwischen auf dem besten Wege, eben als rumänisches Unternehmen einen weltweit agierenden Sicherheitsdienst aufzubauen. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Zahlen. Der Dienst hat 2008 in Deutschland angefangen mit einem Server. So war es halt. Wir haben irgendwann mal den ersten Server aufgesetzt. Wir haben uns dann 2009 auf 15 Server, 2010 auf 32. 2011 bin ich mit dem Team dann nach Rumänien umgezogen, habe die ersten 7 Angestellten eingestellt. Wir haben einfach mal 7 Leute eingestellt. Ich wollte mit einem Team anfangen. Das Entwicklerteam in Deutschland ist geblieben. Der komplette Quellcode wird nach wie vor in Deutschland entwickelt. Wir sind das einzige rumänische Unternehmen, was quasi die Entwicklung nach Deutschland outsourced und nicht andersrum. Normalerweise stellt man sich immer die billigen rumänischen Entwickler ein. Bei uns ist es andersrum. In Bukarest im Headquarters sitzt Sales, Marketing, Customer Support, die ganzen Geschichten, gecodet wird in Deutschland. 2012 ging es dann auf 120 Server hoch, 2013 250, 2014 320. Im Januar 2015 sind es 550 Server. Das heißt, wir wachsen im Moment exorbitant schnell. Der Dienst wird weltweit angeboten, wird auch weltweit genutzt. Ich glaube, wir haben 190 irgendwas Länder, in denen der Dienst aktiv genutzt wird. Land Nummer 1 ist nach wie vor Deutschland. Hat natürlich 2 Gründe. Einmal ist Deutschland ein sehr, sehr gutes Pflaster für Sicherheitsprodukte. Deutsche wissen viel über Online-Sicherheit. Deutsche mögen Sicherheit. Und wir sind natürlich auch ein Führungsteam, sage ich mal, aus Deutschen. Das heißt, wir kennen den Markt. Ich kenne den deutschen Markt. Unser Entwicklerteam kennt den deutschen Markt. Es ist für uns relativ einfach, auf dem deutschen Markt auch zu agieren, selbst wenn wir in Rumänien sitzen. Nummer 2 sind die Vereinigten Staaten. Nummer drei, Frankreich, Großbritannien, Pakistan, Türkei, Nigeria, Russland, also relativ durchwachsen. Generell kann man zu den Nutzerzahlen sagen, wir haben einen Free-Dienst, der kostenlos zur Verfügung steht, und wir haben einen Paid-Dienst. Generell kann man eigentlich sagen, dass der Free-Dienst mehrheitlich in Ländern genutzt wird, wo die Wirtschaft nicht so gut läuft. Also wir sind eher in den Schwellenländern mit dem Free-Dienst präsent, und der Premium-Dienst wird eher in Ländern wie Deutschland, USA und Frankreich. Das heißt, der reiche Teil der Welt bezahlt den Service für den armen Teil der Welt. Wo wir aber auch glauben, dass es wichtig ist, so einen Dienst anzubieten, weil dort eben tatsächlich echte Zensur stattfindet, echte Menschen in Gefahr sind, wenn sie ihre Identität online verbreitern. Das heißt, wir glauben, dass der Free-Dienst nach wie vor wichtig ist, auch wenn wir eben in diesen Ländern wie Pakistan, Iran, Irak, keine Ahnung was, wenn wir da nicht monetarisieren, glauben wir, dass es wichtig ist, den Dienst dort anzubieten und zu betreiben. Und wie gesagt, bezahlt wird es von den eher Reicheren, und ich finde das auch völlig in Ordnung. Bei Devices sind es gerade so ein paar Informationen. Android, Deutschland, Saudi-Arabien, USA, iOS, Deutschland, US, Großbritannien, Apple, Macintosh natürlich USA, ganz vorne, dann Deutschland und Großbritannien. Die monatlich aktiven Unique User sind auch in den letzten Jahren extrem gewachsen. 2014 waren wir bei etwa 400.000 im Monat, 2015 sind wir weiter gewachsen. Auch der Traffic, der generiert wird, ist extrem gewachsen von 2012 zu 2014. Das sind Monatszahlen. Also das ist so die Entwicklung. Und ich habe es vorher schon gesagt, seit dem Jahr 2012 ist die Firma profitabel. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, aus einem VPN-Dienst, der eben Consumer-VPN ist, der nichts anderes anbietet als Privacy as a Service, ein Geschäft zu machen, ein Business zu machen. Wir sind inzwischen 6, 7 Programmierer, glaube ich, in Deutschland, 6, 7. Und in Bukarest etwa 25 Leute, das heißt, wir sind ein Team mit über 30 Leuten. Wir stellen in Bukarest jetzt wieder, glaube ich, 7, 8 Leute ein. Händeringend suchen wir wieder nach Leuten. Im deutschen Entwicklerteam stellen wir jetzt wieder jemanden ein. Das heißt, wir wachsen momentan extrem. Das heißt, es ist auch ein Geschäft. Es ist ein Business. Und warum das ein Business ist, was wichtig ist. Deswegen möchte ich mit euch über die aktuelle Situation sprechen. Wir alle wissen, dass Edward Snowden extrem wichtig war. Ich habe es eingangs schon gesagt, seit Edward Snowden wissen wir, was passiert. Und was tatsächlich passiert ist, the Golden Age of Surveillance, das ist nicht was ich sage, sondern das hat der damalige Director der NSA gesagt. Er hat gesagt, Leute, wir leben im Zeitalter der Massenüberwachung. Es ist für die Geheimdienste natürlich auch eine schöne Sache, dass wir alle die Daten selber produzieren, die sie dann nur abschöpfen müssen. Und jemand, der technisch versiert war, und das sind wir wahrscheinlich alle, zumindest zu einem gewissen Punkt, der wusste schon immer, naja, wenn so viel Daten produziert wird, dann wird sich auch irgendeiner vielleicht abgreifen. Und dass das Hacker sind, die da draußen lauern, das war uns allen klar, und das war auch so ein bisschen der Hauptfokus. Dass aber da inzwischen Geheimdienste dahinter stecken, das war nicht so ganz klar. Das Foto im Hintergrund ist übrigens das Hauptquartier der NSA in den USA. Und das Gebäude ist etwa 5-mal so groß in der Fläche, 5 bis 6-mal so groß in der Fläche wie der amerikanische Senat. Und da zeigt sich, dass die Welt tatsächlich nicht in Ordnung ist. Also daran, da sieht man es visuell. Der Senat hat nämlich die Aufgabe, den Laden da zu kontrollieren. Die haben aber 5 oder 6-mal so viel Fläche. Die haben auch etwa irgendwie 100-mal mehr Angestellte. Das heißt, die Abgeordneten, die Senatoren des Senates, sind gar nicht in der Lage, dieses Monstrum auch nur ansatzweise zu überwachen, selbst wenn sie es wollten. Jetzt unterstellen wir mal, dass sie es wollen. Selbst wenn sie es wollten, würden sie es nicht hinkriegen. Das heißt, Edward Snowden in der Kombination mit diesem Gebäude und der Aussage, naja, wir leben halt im Zeitalter der Massenüberwachung, das macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube auch, dass man da was dagegen tun sollte. Und ich habe es eingangs schon gesagt, ich glaube auch, dass man was dagegen tun kann. George Orwell kennt jeder. Big Brother. Ich glaube, dass George Orwell ein hoffnungsloser Optimist war. Die Vorstellung einer Gesellschaft, die rund um die Uhr überwacht wird, war im Zeitalter George Orwells oder in der Generation George Orwell eine Gesellschaft, in der ein autoritärer Staat das Leben der Menschen infiltriert, sichtbar infiltriert. Da sind Kameras, da ist der Big Brother, da gibt's eine Geheimpolizei und irgendwie spürt man, dass der ganze Staat stinkt und dass massenüberwacht wird, dass Gehirnwäsche stattfindet. Ich finde das optimistisch gedacht, weil wenn das so wäre, dann könnten wir uns wehren. Es ist aber noch viel schlimmer, als George Orwell sich immer ausgemalt hat. Und das Problem ist, die Massenüberwachung ist überhaupt nicht sichtbar. Die installieren keine Kameras in unseren Wohnungen. Da gibt's keine Geheimpolizei, die auf den Straßen läuft. Es gibt keine Verhaftungen offiziell. Es gibt nichts. Es gibt nur eine kontinuierliche Sammlung aller unserer Daten. 24 Stunden in jeder Zeitzone, in jedem Land, vernetzt in Riesendatenzentren. Das findet statt. Und wir spüren es nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Dann ist die nächste Geschichte. Angefangen bei den Amerikanern. Ist die irrsinnige Vorstellung, dass Massenüberwachung eine Lösung dafür sein kann, Terrorismus zu bekämpfen, Verbrechen aufzuklären, wie auch immer. Die stellen sich wirklich vor, so wie in diesem Bild, ich finde den Screenshot schön, habe ich irgendwo im Internet gefunden, aber zeigt eigentlich das Problem ganz gut. Die glauben wirklich, dass so Terroristen dann da sitzen mit WhatsApp und sagen, dann lass uns doch mal nächste Woche den amerikanischen Präsidenten erschießen. Okay. Und dann schnappen die auch so. Die glauben also ernsthaft, dass die Leute, die sie eigentlich überwachen wollen, nicht wissen, dass sie überwacht werden. Und die glauben, dass die so blöde sind, nicht mit Verschlüsselung zu arbeiten. Das Problem ist, glaube ich, dass diese Weltsicht von, naja, wir überwachen mal alle, dann werden wir die Bösen schon rausfiltern, einfach unheimlich falsch ist. Weil du genau diejenigen überwachst, die sich nicht schützen können. Und das sind eben die Otto-Normalverbraucher, die Bürger, die Leute, die eben keine Ahnung haben, wie man Verschlüsselung installiert, wie man PGP installiert, wie man solche Sachen benutzt. Uns bringt ihnen übrigens auch keiner bei. Das hat ein bisschen was mit der Arroganz zu tun, die ich vorher gesagt habe. Das hat was mit uns zu tun. Und ich glaube, das ist ein Teil dieses Problems, dass wir einfach in so einem Zeitalter leben, in dem gnadenlos massenüberwacht wird, was aber auch dazu führt, dass eigentlich gar keiner überwacht wird. Weil die Ergebnisse, die abgeliefert werden, sind ja erschreckend. Es werden ja keine terroristischen Anschläge aufgeklärt. Es werden ja keine Verbrecher geschnappt. Es wird ja einfach nur blöd und blind Daten gesammelt. Und warum ist das so? Ich habe mich immer gefragt, warum machen die das dann? Ich meine, sie machen natürlich erstmal aus einem Grund. Und das ist ja auch so eine Geschichte, die völlig verkehrt ist. Die haben schlichtweg Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung. Die wollen einfach wissen, was da los ist. Das ist ja auch so eine verquere Geschichte, dass da Regierungen Bürger überwachen und nicht Bürger Regierungen überwachen. Weil so muss es ja eigentlich sein. Wir sollten ja eigentlich Regierungen überwachen. Machen wir auch. Wenn wir wählen, dann wählen wir sie ab oder wählen vielleicht eine andere Regierung. Aber im täglichen Leben sollten wir eigentlich gucken, was die jeden Tag machen und nicht die sollten gucken, was wir machen. Aber das ganze Ding ist noch viel schlimmer und das hat auch was mit amerikanischer Politik zu tun. Das ist ein Papier, was 2013 im November von der New York Times veröffentlicht wurde, ist ein Teil des Fundus von Edward Snowden. Finde ich eins der bemerkenswertesten Dokumente aus dem ganzen Fundus. Heißt Sitchin Strategy. Und das ist ein Strategiepapier der NSA, in der die NSA quasi ihre Strategie erklärt und ihre Mission erklärt. Und dieses Papier hat Wörter wie Vision, also es gibt eine Vision, es gibt eine Mission und es gibt sogenannte Values, Werte. So, und wenn du Worte hörst wie Vision, Mission und Value, dann finden die normalerweise immer statt in diesen billigen Start-up-Präsentationen. Ja, also irgendein so ein hippes Start-up hat dann eine Mission, eine Vision und eine Value. Oder du bist schon eine Corporation, dann brauchst du auch eine Firmenbroschüre, die anfängt mit Mission, Vision und Value. Also hat was mit Wirtschaft zu tun und mit Geld verdienen. Das ist aber eine Staatsorganisation, das ist ein Geheimdienst. Was hat das mit Geld verdienen zu tun? Und das wird noch viel schlimmer. Die schreiben in dem Papier, our customers and stakeholders can rely on us to provide timely, high quality products and services. Die NSA spricht selber davon, dass sie Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Und die reden von Customers, Kunden und Stakeholders, also Eigentümern. Die sehen sich gar nicht als verlängerten Arm einer Demokratie, die sich zur Wehr setzt. Die sehen sich als Wirtschaftsunternehmen. Selber, das ist deren Dokument. Und jetzt wird's noch viel schlimmer. Ich finde den schlimmsten Satz, das ist der Satz, der mich am meisten zum Grausen gebracht hat. Because we never stop innovating and improving and we never give up. Und das glaube ich denen. Die wollen besser werden und die wollen die Mission zu Ende bringen und sie geben nicht auf. Da sitzen Leute, die haben wirklich eine Mission. Und das ganze Ding ist in der Tat ein Multi-Billion-Dollar-Business. Und das ist ein Problem. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das habe ich ja gerade gesagt, kann man eben auch Businesses stricken, die Kunden davor schützen. Also wo die Geld verdienen, können wir auch Geld verdienen. Und das Ganze hat was mit diesem Spannungsfeld zu tun, Sicherheit und Privatsphäre. Also wir leben, also wenn wir über Konzepte sprechen, die davor schützen, bewegen wir uns immer in diesem Spannungsfeld Privatsphäre, Sicherheit. Der markanteste Satz des amerikanischen Präsidenten war kurz nach den NSA-Dokumenten, das war Juni 2013, I think it's important to recognize that you can't have 100% security and also then have 100% privacy and zero inconvenience. We are going to have to make a choice as a society. Also was er gesagt hat ist, es geht eben nicht. Du kannst nicht 100% Sicherheit haben und 100% Privatsphäre. Wenn du also mehr Sicherheit haben willst, dann musst du automatisch Privatsphäre abgeben. Also was die uns immer erzählen ist, es ist überhaupt nicht möglich, Sicherheit zu garantieren, wenn du 100% Privatsphäre hast. Das heißt, wenn du also ein bisschen mehr Sicherheit haben willst, dann musst du eben ein bisschen weniger Privatsphäre haben. Und er lügt. Er lügt. Er ist ein Lügner und er weiß es auch. Weil was er wirklich gemeint hat mit dem Satz ist, ihr müsst eure Privatsphäre komplett aufgeben, 100%, ihr habt keine Privatsphäre mehr und ihr habt auch kein Recht mehr drauf und vielleicht können wir euch ein bisschen mehr Sicherheit garantieren. Das ist das, was er gemeint hat. Und das ist alles Bullshit. Und warum das wichtig ist, will ich euch auch ein bisschen später erzählen, weil wir sollten dann nicht versuchen, mit den perfektesten Sicherheitssystemen am ersten Tag unseren Kunden zu sagen, pass auf, wir schützen euch hundertprozentig. Wir können es nicht. Wir sollten sie dann eben nicht anlügen. Und wir sollten sagen, pass auf, was wir euch anbieten können, ist ein bisschen mehr Sicherheit. Auf dem Weg zu einer perfekten Lösung. Also wenn die schon lügen, sollten wir nicht damit anfangen. Aber wir sollten sie auch ständig der Lüge überführen. Ich finde, das ist ein wirklich interessanter Satz. So, Privacy is golden. Warum? Privatsphäre wird gewollt. Ich habe immer diese Diskussion über, ja, den Dienst, den ihr da macht, ist eine tolle Sache, weil die Leute brauchen ja Privatsphäre. Nein, die brauchen keine Privatsphäre. Die wollen Privatsphäre. Privatsphäre ist gewollt. Wir alle wollen Privatsphäre und wir alle praktizieren sie übrigens. Ihr habt alle Passwörter auf euren Accounts, ihr schließt alle eure Wohnungen ab und wenn ihr in die Dusche geht, dann macht ihr möglicherweise das Fenster zum Nachbarn zu. Weil es gibt Momente, wo wir Privatsphäre haben wollen. Privatsphäre wird gewollt. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht diskutieren wollen. Und deswegen ist jeder Service, jede Dienstleistung, die Privatsphäre bietet, rennt auf einen offenen Markt, trifft auf einen offenen Markt, findet Abnehmer. Unsere Zahlen, die ich euch vorher gezeigt habe, beweisen das. Das brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Und Privatsphäre ist ein sehr gutes Geschäft. Es ist wirklich ein sehr gutes Geschäft. Also lasst uns über Business sprechen. Was braucht man, um ein erfolgreiches Geschäft zu starten? Wenn du heute eine Firma gründen willst, was brauchst du? So, das ist so eine Frage, die ich immer wieder stelle. So, und die Antwort ist immer Kohle. Du brauchst Geld. Du brauchst eine gute Idee. Und du brauchst natürlich ein paar Indianer, die ist dann auch ein Team. So, das ist immer die Standardantwort. Einverstanden? Jeder? So, einigermaßen? Okay. Ich weiß nicht, wer den Kollegen hier kennt. Samuel Pierpont Langley. Kennt den irgendjemand? Nee? Niemand? Okay. Kennt die jemand? Orville und Wilbur Wright? Die Wright Brothers? Die kennt jeder? Ja? Warum? Orville und Wilbur Wright waren die ersten, die ein Flugzeug in die Luft gekriegt haben. Zur selben Zeit, als die beiden Brüder getüftelt haben, war Samuel Pierpont Langley auch in diesem Geschäft. Samuel Pierpont Langley war Professor an der Universität, hatte ein universitäres Team, hatte reiche Freunde, unbegrenztes Budget, der hatte Geld, er hatte die richtige Idee, weil er wusste, wenn er als erster ein Flugzeug in die Luft kriegt, ist es ein Riesenbusiness und er hatte ein verdammt gutes Team. Also er hatte einfach alles, er hatte alle Ressourcen. Alles, was wir da vorher gesagt haben, hatte er. Die Brüder Wright hatten einen Fahrradladen. Die hatten kein Funding, die hatten ein Riesenproblem, ihre Experimente zu finanzieren. Sie hatten kein gutes Team, weil sie keinen wissenschaftlichen Background hatten. Aber sie hatten eines, sie wollten fliegen. Die zwei wollten fliegen, die wollten dieses Ding in die Luft kriegen. Und sie haben dran geglaubt, die hatten eine Vision, die wollten fliegen. Und der andere, er wollte einfach nur Geld verdienen. Und als die Brüder Wright die Kiste in die Luft gekriegt haben, hat der andere seine Operation abgebrochen. Warum ist die Geschichte wichtig? Auch für das, was wir heute diskutieren. So funktionieren Firmen. So funktionieren Organisationen. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. What, how and why? Frag Leute, die für eine Firma arbeiten oder frag Leute, die in einer Firma arbeiten, was macht deine Firma? What? Kann dir jeder erklären. How? Wie? Das sind in der Regel so diese Unique Sales Points. Mein Apple ist schöner als dein PC, keine Ahnung, Burger King gegen McDonald's, keine Ahnung was. Die Unique Sales Point, was ein Produkt besser macht. So, how, wie machen was? Wir sind einfach besser als die anderen. Und dann fragt die Leute, warum macht ihr das? Und da steigen die meisten aus. Die meisten Organisationen, die meisten Firmen, die meisten Projekte wissen überhaupt nicht, warum sie irgendwas machen. Und sie sind übrigens auch völlig egal. Wenn einer einigermaßen auf dem Draht ist, dann sagt er mir immer, naja, wir wollen Geld verdienen. Dann sage ich immer, nein, ist nicht, warum du das machst. Geld verdienen ist ein Resultat des Was und How und Wie, aber nicht Warum. Geld verdienen ist ein Ergebnis. Und dieses Warum ist wichtig. Warum mache ich irgendwas? Warum ist es wichtig, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe? Das ist dieses Law of Diffusion of Innovation. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wer so ein bisschen Wirtschaft gemacht hat, kennt es. Wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst, dann hast du immer 2,5% Innovators, die neue Produkte kaufen. Das sind die, die jedes neue Produkt kaufen. Das sind die, die bei Apple in der Schlange stehen, wenn ein neues iPhone kommt. Und die dann 3 Tage im Regen übernachten. Das sind die 2,5% Innovators. Die haben immer die neuesten Produkte, wissen Bescheid. Die kaufen jeden neuen Scheiß. Auch wenn er schlecht ist. Die hast du immer, brauchst du kein Marketing machen. Dann hast du die Early Adapters, das sind 13,5%, das sind die dann, die ein bisschen später kommen, die mit neuer Technik umgehen können und so weiter und so fort. Und dann gibt's diesen Tipping Point, wenn du den hast, also wenn du die 13,5 plus die 2,5 hast, 14-16% hast, 16% ist ein Tipping Point für jedes Produkt, für jeden Markt, wissenschaftlich bewiesen, dann gehst du Mass Market. So, die musst du kriegen. Die musst du kriegen. Die kriegst du aber nicht mit dem What und dem How, die kriegst du mit dem Why. Warum machst du Produkte? Und die kaufen nicht Apple-Produkte, weil sie schöner, besser, schneller sind, sondern weil sie wirklich glauben, dass Steve Jobs damals Produkte bauen wollte, die immer besser sind als State of the Art. Warum? Der wollte Produkte bauen, die immer den Status quo in Frage stellen. Immer die innovativsten Produkte bauen, die den Status quo in Frage stellen. Warum? Und das hat er vermitteln können und deswegen ging er mit jedem Produkt über den Tipping Point. Also was braucht man wirklich, um Business zu betreiben? Man braucht ein Why, ein Traum und alles andere ist nur Management, ein bisschen Buchhaltung. Jede Firma kann gemanagt werden, irgendwie. Und dann brauchst du ein bisschen Buchhaltung, musst die Zahlen hinkriegen, aber wenn du nicht weißt, warum du irgendwas machst, dann hast du verschissen. So, warum sammelt jeder Daten? Weil die größten Firmen, die es momentan da draußen gibt, Facebook, Google, keine Ahnung was, Werbefirmen sind, Advertising-Firmen sind, die Daten sammeln. Weil es kein Why gibt, sondern nur ein What, ist denen völlig egal. Es gibt keinen Grund, warum diese Firmen betrieben werden. Es geht ums Geld verdienen, es geht einfach nur darum, Märkte zu erobern. Dazu braucht man Daten. Die haben Angst, auf die Schnauze zu fallen. Wenn du eine Firma in eine gewisse Größenordnung bringst, bist du als Manager deinen Shareholdern verpflichtet, hast du Angst zu scheitern, also besorgst du dir Daten, weil dann kannst du die Schuld auf die Daten schieben, nicht auf deine Entscheidung. Und die Entwicklungen gehen einfach schneller. Das heißt, wenn du genügend User-Daten hast, dann kennst du deinen Markt besser, kannst schneller agieren. Time is money. Deswegen werden heute Daten gesammelt. Wozu brauchst du Daten? Du kannst dein Produkt verbessern, BML, Build, Measure, Learn, das heißt, du machst dann irgendwelche Tests die ganze Zeit, du hast bessere Marketingentscheidungen, bessere Ergebnisse im Sales, du kannst die Daten monetarisieren, das ist eine wunderbare Sache. Wir machen das bei CyberGhost alles nicht. So, wir haben bei CyberGhost eine Firmenkultur entwickelt, die sich immer die Frage stellt, wenn wir jetzt Daten speichern, brauchen wir diese Daten, um den Dienst zu betreiben oder brauchen wir sie, um bessere Marketingentscheidungen zu treffen oder brauchen wir sie, um bessere Sales-Ergebnisse zu entsprechen? Und in der Regel sagen wir immer nein. Also Timo hier weiß das, weil er schreibt den Code dann immer. Unser Marketing pressert uns natürlich. Klar, die wollen mehr Daten haben, die wollen wissen, was unsere User da online machen. Ist ja logisch. Stell einen Marketingmann in eine VPN-Company und lass einfach mal die Company mittracken, was die User da so machen. Wunderbare Marketingdaten. Da habe ich gleich mal 3 Business-Ideas, die du dann oben drauf pflanzen kannst. Wir sagen dann immer, nein, machen wir nicht, nein, machen wir nicht, nein, machen wir nicht. Warum? Weil wir eine Mission haben. Weil wir an was glauben. Und wir glauben dran, dass Privatsphäre wichtig ist. Und wir glauben dran, dass Privatsphäre ein Geschäft ist. Und wir beweisen es inzwischen seit 3 bis 4 Jahren, weil wir profitabel sind. Auch ohne diesen ganzen Scheiß. Und kurze Insights in unser Businessmodell, was wir da gestrickt haben. Wir haben also auch Type-In, SEM, SEO, wir machen diese ganzen Geschichten. Und jetzt sind wir wieder beim FC St. Pauli. Wenn du in der Liga spielen willst, musst du einfach ein paar Sachen machen. Bittere Pillen musst du schlucken. Und die schlucken wir auch. Aber was wir nie machen, ist Kundendaten so speichern, dass man daraus Profile erstellen kann. So, also unser Businessmodell ist im Moment ein Freedienst. Die Leute kommen in den Freedienst rein, da kriegen sie dann Sales und Promotion Offers. Dann boarden wir sie in den Service ein. Dann haben wir sozusagen Engaged und Disengaged Users. Die versuchen wir dann auch wieder zu reaktivieren. Dann haben wir hier so ein User Lifetime Value und Customer Lifetime Value. Wir haben einen Patreon Support Data. Also wir haben ein vernünftiges Businessmodell gestrickt, das auch gut funktioniert. Eine Firma, die exorbitant wächst. Ein Markt mitgebaut, in dem extrem viel Musik drin ist. Wir haben vor einem Jahr ein Übernahmeangebot von 20 Millionen Euro einfach mal abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir können diese Firma weiter ausbauen und größer machen. Vor ein paar Monaten ist einer unserer Mitbewerber verkauft worden, Hide My Ass an AVG. Hide My Ass hat in etwa unsere Größenordnung, ist vielleicht ein bisschen größer als wir, ist für 60 Millionen Euro verkauft worden. Das heißt, ich repräsentiere heute und hier eine 60 Millionen Dollar Company. Aber wir machen weiter. Und wir werden weitermachen, ohne dass wir den Regeln folgen, die für die Industrie sonst gilt. Wir haben unser Team strukturiert. Es gibt also auch Leute, die sich um die verschiedenen Bereiche kümmern. Wir haben auch eine Social-Media-Abteilung. Wir sind auf Facebook. Die Pille haben wir gefressen. Da sind User, da müssen wir sie abholen. Da holen wir sie auch ab. Da sind wir, da diskutieren wir auch nicht viel rum. Wir bauen Landing-Pages, wir machen Search-Engine-Optimierung. Wir haben unser Team unterteilt in Problem-People und Solution-People. Das heißt, wir haben Leute, die Probleme aufwerfen, die also sagen, Mensch, das ist nicht in Ordnung, wir sollten da eine Lösung finden, die Ideen bringen. Dann haben wir Solution-People, die die Sachen lösen. Also wir spielen das Spiel bis zu einem gewissen Punkt mit und hören das Spiel eben auf zu spielen ab einem gewissen Punkt. Jetzt bin ich fast am Ende. Die To-Do-List für uns und ich glaube für jeden hier im Raum auch ist für mich völlig klar. Die Geeks, die Nerds, die Leute, die schon immer wussten, die hatten recht. Es ist so, es gibt Massenüberwachung. Es gibt ein Riesenproblem. Das Internet, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert nicht mehr, ist kaputt, muss irgendwie repariert werden. Wir können die Leute aber nur mitnehmen, indem wir europäische Alternativen zu den Diensten bauen, die wir jetzt kritisieren. Das ist einfach so. Es wird keine andere Lösung geben und wir können sie auch bauen. Meine Company ist ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Es wird andere geben, die uns nachfolgen und ich hoffe das und ich möchte euch da auch wirklich auffordern, dazu nachzudenken, was ihr da machen könnt. Könnt ihr Firmen gründen? Könnt ihr in Firmen arbeiten? Könnt ihr irgendwas mitverändern? Weil ich glaube, dass wir was verändern können. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen europäische Alternativen. Wir können sie bauen. Der zweite Punkt ist, jedes Mobiltelefon ist einfach eine Wanze. Jede E-Mail ist eine öffentliche Diskussion. Das ist so. Wir müssen akzeptieren, dass das Internet kaputt ist. Und wir müssen eben jetzt Produkte bauen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Verschlüsselung, wie auch immer, built-in haben. Wir müssen neue Protokolle, wir müssen Dienste bauen und wir müssen sie so bauen, dass die Menschen, die jetzt Facebook benutzen, die E-Mail benutzen, die WhatsApp benutzen, die Dienste genau so einfach benutzen können. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist nicht einfach. Also was wir bauen bei CyberGhost VPN ist eben ein Consumer-Produkt. Und wir bauen dieses Produkt so, dass Leute es jeden Tag benutzen. Und wir wissen, es ist nicht die Lösung. Es ist ein Teil der Lösung. Es ist nicht perfekt. Es kann nicht perfekt sein. Aber Leute benutzen es. 4 Millionen Leute benutzen dieses Produkt. Und wir werden vielleicht nächstes Jahr 40 Millionen haben und vielleicht haben wir irgendwann mal 200 Millionen Menschen. Und dann können wir Services on top bauen. Dann werden wir technisch auch besser. Und dann werden vielleicht auch andere Firmen entstehen, die uns mithelfen. Dann werden wir vielleicht gemischte Services haben. Dann werden wir vielleicht eine Industrie haben, die sich mit Privatsphäre und Sicherheit beschäftigt. Das ist unsere To-Do-List. Daran müssen wir arbeiten. Und dann können wir auch Geschäfte draus machen. Und dann können wir auch Startups bauen. Und dann können wir auch Menschen mitnehmen. Und dann können wir auch die Welt wirklich ein Stück besser machen. Also die Aufgabe ist, große, nachhaltige Businesses zu bauen, rund um Privatsphäre und Data Security und ein paar Silicon Valley Firmen richtig in den Arsch treten, weil das können wir tun in Europa. Wir haben die Entwickler, wir haben die Ingenieure, wir haben die Marketingleute, wir haben die Salesleute, wir haben das Geld, wir haben die Gesetzgebung, wir haben die Rahmengesetzgebung. Wir müssen es jetzt einfach nur tun. Wir haben bei CyberGhost, und damit möchte ich abschließen, als Unterstützung dafür, wir sehen uns jetzt nicht mehr unbedingt als Startup, wir funktionieren gut, wir verdienen eine Menge Geld, wollen ein bisschen was davon inzwischen wieder zurückgeben. Wir haben ein Accelerator-Programm gestartet mit einem Budget von 100.000 Euro. Junge Unternehmer, junge Programmierer, wer eine Idee hat, die irgendwie zu tun hat mit Data Security und Privacy, nicht weiß, wie es finanzieren soll, ich weiß, wie es anfangen soll, kann bei uns auf die Webseite gehen, da gibt es irgendwo einen Link. Accelerator-Programm, sich das Ding, den Text durchlesen, Application reinschicken. Wir sponsern junge Teams mit bis zu 25.000 Euro. Wir laden Teams auch nach Bukarest ein. Wir haben ein super schönes Büro Bukarest Downtown, wo die Teams arbeiten können. Wir haben Übernachtungsmöglichkeiten. Was wir wollen ist, wenn jemand eine Idee hat, wollen wir ihn so weit unterstützen, dass er aus der Idee einen Prototypen bauen kann. Wenn jemand einen Prototyp hat, wollen wir ihm helfen, aus dem Prototyp eine finale Version zu machen. Und wenn jemand eine finale Version eines Produktes hat, wollen wir ihm helfen, mit dem Produkt an den Markt zu gehen. Das heißt, wir wollen versuchen, Startups, Leute, die Ideen haben, Leute, die an irgendwas arbeiten, auf jeden Fall mit dem Programm eine Stufe weiterzukriegen. Voraussetzung ist nur, es muss mit Data Security, mit Privacy zu tun haben. Die Leute müssen zu uns passen. Wir sind eine sehr spezielle Firma. Und die Firmen dürfen nicht aus den USA sein. Das war's. Dankeschön. Gibt es Fragen? Wir haben noch etwa 5 bis 10 Minuten. Hier hinten. Also wir haben Daten aus 2 Quellen. Einmal fragen wir einfach unsere User. So, wir machen sehr viele Surveys. Wir machen alle 4-5 Monate eine Survey und fragen einfach unsere User und sagen, gebt uns Antworten. Wir brauchen einfach auch ein paar Daten. So, die Leute machen freiwillig mit, geben uns die Daten. Daten zu Operating Systems und so weiter und so fort kommen aus unseren Datenbanken. Was ich gesagt habe, ist, wir speichern Daten nie so, dass irgendjemand daraus ein User-Profil bauen kann. Dass irgendjemand verstehen könnte, was macht ein User auf unseren Servers, also welche Server wählt er aus, welche IP-Adresse hat er gehabt, wie lange hat er sie gehabt und welche Webseiten ruft er auf. Na, ist ja klar, wir stellen die Leute ein, damit sie ein gutes Marketing machen. Natürlich schreien die nach den Tools, die sie brauchen. Das sage ich aber, das ist ja völlig normal. Warum speichert man Daten? Warum will man Daten? Das ist eine völlig normale Veranstaltung. Man kann ja keinen dafür verantwortlich machen, dass er diese Daten auch erhebt. So, es braucht eben den Aufbau einer völlig anderen Firmenkultur. Das ist das, was wir versuchen. Das braucht echt Zeit. Du brauchst Nerven. Ja. Ja. Und wir wissen nicht am Ende des Tages, wie wir das in den nächsten Jahren bewältigen. Weil die Firma wird größer, wir müssen Retention messen, wir müssen wirklich, also weil wir wollen ja einen guten Dienst bauen. So, und wir wollen auch wissen, ob die Leute damit zufrieden sind und nicht, mit was sie nicht zufrieden sind. Du kannst nicht immer nur Service machen, es nervt die Leute. Du kriegst auch nicht immer ehrliche Antworten von deinen Kunden. Das ist einfach Quatsch. Du darfst nicht zu sehr auf deine Kunden hören. Du musst manchmal auch wirklich gucken, wie agieren sie denn mit einem Dienst. Und was ich nur sage, ist, dass wir versuchen, das zu einem täglichen Diskussionsprozess in der Firma zu machen. Es funktioniert auch. Es ist ein schwieriger Prozess. Es funktioniert. Was aber das Überraschende eben ist, dass wir nicht ein Haufen Spinner sind, die da irgendwie in Bukarest sitzen und sich Gedanken darüber machen, wie sie jetzt einen perfekten VPN-Dienst bauen, sondern wir haben mal eben wirklich einen guten VPN-Dienst gebaut, der von ein paar Millionen Leuten benutzt wird und auch ein paar Zehntausenden, Hunderttausend, wie auch immer, zahlende Kunden hat. Das heißt, wir verdienen Geld damit. Da gibt's eine Chance, sowas zu bauen. Und das finde ich spannend und da arbeiten wir eben dran. Da hinten gibt's noch eine Frage. Ja und nein. Also wir haben da auch immer wieder die Diskussion so, wie weit müssen wir den Markt erziehen? Also wie weit müssen wir, na, so, was viele glauben ist, sie schalten ein VPN ein und sind dann sicher. So, und nichts kann passieren. So, und die wissen nichts von Cookies, die wissen nichts von Browser-Fingerprinting-Systems, da wissen die nichts von. Die wissen nicht, dass ihre E-Mail nicht verschlüsselt ist. So. Jetzt kommt aber wieder die Diskussion, mit der ich eingangs angefangen habe. Da müssen wir so ein bisschen, glaube ich, an unserer Arroganz arbeiten. Wir müssen einfach Dienste anbieten, die es den Leuten einfach machen, sich zu schützen. Die machen sich keine Gedanken. Finde ich auch okay. Also ist auch schwierig von jemanden. Also die Computer und Mobiltelefone werden einfach wie Fernseher benutzt. Die werden eingeschaltet und dann müssen die funktionieren. Und ganz ehrlich, es ist unsere Aufgabe, die Produkte zu bauen, dass es eben auch genau so funktioniert. So, wir dürfen da nicht sagen, naja, komm Leute, ihr müsst euch mal beschäftigen, ihr müsst halt mal auf so eine Konferenz wie hier kommen, ihr müsst euch halt auch mal, ja, klar, die sollten ihren Arsch bewegen. Werden sie aber nicht. Werden sie nicht machen. Die werden auf Install klicken wollen, die werden irgendwas installieren wollen und das Ding muss sich dann genauso smooth anfühlen. Das ist ja das Problem. Eine verschlüsselte E-Mail muss sich genauso gut anfühlen wie eine nicht verschlüsselte. Und ein verschlüsselter Messenger muss sich genauso gut anfühlen wie ein nicht verschlüsselter. Und eine Social-Media-Plattform wie Facebook müsste Menschen genauso einfach verbinden und trotzdem anonyme Profile gewährleisten. Das ist eine Challenge. Ich meine, wir haben viele Diskussionen bei uns in der Firma, was wir noch an Diensten dazu bauen können. Wir sind eine Privacy-as-a-Service-Firma. Wir fangen jetzt mit einem VPN an. Das war das, was ich gesagt habe. Ist ganz einfach. Ist für mich die Kondom-Diskussion. Ein Kondom schützt nicht 100% vor Schwangerschaft. Wenn mein 14-jährige Tochter zu mir kommen würde und sagen würde, ich will Sex mit meinem Freund haben, würde ich aber sagen, benutzt bitte ein Kondom. Auch wenn ich weiß, dass es dann immer noch schief gehen kann, würde ich ihr raten, ein Kondom zu benutzen. Und so versuchen wir das hier auch zu sehen. Wir sagen den Leuten, benutzen VPN. Es ist mit einem VPN besser als ohne VPN. Macht euch mit der Technik bekannt. Versucht die Advantages und Disadvantages rauszukriegen. Wir lernen, die lernen. Und wir versuchen einfach immer besser zu werden. Wir haben ganz, ganz viele, wir machen auch Fehler. Also wir haben bei uns auch, wir bringen jetzt eine neue Version unserer Software raus. Wir haben bei uns ganz viele Settings, die nur du verstehst. Er, ich, Timo. 80% unserer User nicht. So, jetzt haben wir die erstmal in Userdeutsch übersetzt. So, also wir haben einfach gesagt, lass uns denen überhaupt nicht erklären, was da technisch passiert. Lass uns das mal auf Use Cases ummünzen und sagen, pass auf, ihr kriegt jetzt ein Profil dafür, ein Profil dafür und ein Profil dafür. So, und den Rest machen wir. Erklären wir euch gar nicht. Und jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube, so müssen wir es auch sehen. Ein bisschen weniger arrogant sein und nicht sagen, lass uns die mal erziehen. Es ist unsere Verantwortung jetzt, glaube ich, Produkte und Services zu bauen, die es einfach machen, Encryption zu benutzen. Darum geht's am Ende des Tages. Wir müssen Verschlüsselungsdienste bauen. Noch eine Frage? Nein, aber das ist genau die richtige Antwort, die geben wir übrigens immer. Wir laden jeden ein, jederzeit in unser Headquarter zu kommen oder nach Aachen zu kommen, wo unsere Programmierer sitzen, setzt euch neben die Leute und ihr könnt euch komplett, was wir nicht machen ist, wir werden nicht Open Source gehen, da haben wir viel zu viel, da gibt es über eine andere, ich will jetzt nicht die Diskussion eröffnen, aber wir sind offen. Haben wir bisher nicht gemacht, diskutieren wir immer wieder. Es wird irgendwann mal Zeit, dass wir es tun sollen. Nein, es ist jetzt auch das Spannende. Die Hauptkritik, die normalen User kaufen unser Produkt, die vertrauen uns. Ich meine, wir tun viel. Wir sind die einzige Firma, die einen Transparency Report hat. Ich gehe wirklich, flieg um die Welt, ich mache viele Vorträge. Wir sind die einzige Firma in diesem Geschäft mit ein paar anderen, die ein Impressum hat. Ist völlig klar, wo die Anschrift ist. Wir sind in Europa, du kannst uns erreichen. Wir posten Bilder von der Firma, du weißt genau, wer die Leute dahinter sind. Wir sagen immer, Leuten muss man vertrauen. Das ist das, was wir. Und wir sagen eben, Leute, wenn ihr uns nicht traut, dann guckt euch unseren Quellcode an. Ihr seid eingeladen zu kommen. Die größte Kritik, die wir immer kriegen, kommt von sogenannten Hackerorganisationen. Irgendwelche Hackerorganisationen, Civil Rights Organisationen, die dann immer sagen, kauft keine kommerziellen VPNs, traut denen nicht. Das sind aber genau diejenigen, die eben mitmachen sollten, weil sie eben die Strukturen haben, weil sie das Geld haben und das Know-how haben, uns zu unterstützen und auch Druck auf die Industrie einzuüben. Heidmar S. ist ja noch viel schlimmer, als du gesagt hast. Ich mache ja Mitbewerberbeschimpfung. Ich mache das ja. Das ist ja eine Schweinefirma. Die heißen Hide My Ass und heiden nix, sondern die machen eine direkte IP-Übersetzung und protokollieren die. Und natürlich geben die Daten an die Polizei raus, wenn die Polizei anklopft und einen richterlichen Beschluss hat. Würden wir übrigens auch machen. Also wir stehen nicht außerhalb des Gesetzes. Ich bin hier nicht Wild West Joe oder sowas und sagt, in Rumänien kann mich keiner kriegen, hihi. Deswegen sind wir nicht nach Rumänien gegangen. Wenn in Rumänien ein Richter anklopft und sagt, hier ist eine richterliche Verfügung, ich will die und die Daten haben, dann werde ich einen Teufel tun und Nein sagen. Dann werde ich die Daten geben. Der einzige Unterschied ist, wir haben sie nicht. Und deswegen komme ich mit dem Richter in Rumänien gut klar. Weil ich dem einfach sage, ich habe sie nicht. Und der Heidmeier hat sie eben. Das ist der Unterschied. Also ich verbringe gemütliche 7 bis 10 Tage pro Monat, so eine Stunde, auf diversen rumänischen Polizeirevieren. Und wenn du genau wissen willst, wie viele Anfragen wir haben, geh auf unsere Webseite. Da gibt es unten einen Transparency Report, da steht es ganz genau drin. Also steht wirklich jede einzelne Polizeianfrage drin. Es ist gemessen zum... Da ist auch DMCE mit drin. Und ja. Genau, ja. Also ein ganz kleiner Prozent. Genau. Völlig richtig. Ja. Ja. Naja, also sagen wir mal so, wir machen es nicht stümperhaft. Was ich gesagt habe, wir wissen, es gibt ein Urheberrecht. Das ist so. Ich mag es nicht, wir mögen es nicht. Oder nicht so, wie es jetzt ist, aber es ist eben so. Wir beantworten die Fragen. Also wir beantworten jede einzelne DMCE-Frage. Also wir haben 1,5 Stellen in der Firma, die nichts anderes machen, als diesen Quatsch jeden Tag zu beantworten. Und wir erklären denen dann auch, welchen Dienst wir betreiben, warum wir den betreiben, wie wir den betreiben, dass wir eben keine Daten haben. So, das erklären wir denen, aber es wird jede einzelne Anfrage beantwortet. 1,5 Stellen. Wir haben kein Passwort. Ja. Wir haben Usernamen. Ja. Also, bei uns muss man schon ganz besonders blöde sein, um über den Usernamen identifiziert zu werden. Sagen wir es mal so. Ja. Also, wenn ich mich als Robert Knapp bei CyberGhost einlogge, ist die Chance, dass ich Robert Knapp bin, relativ hoch. Ja, nein. Genau. Also die theoretische Chance, dass du über das Payment an den User-Account reinkommst, brauchst du sozusagen beide Datenbanken, die getrennt sind. Das ist, wir haben kein eigenes Payment-System, wir machen es mit einer Drittfirma. Das war auch so eine Entscheidung. Übrigens auch schwierig, wäre für uns viel einfacher, ein eigenes Payment zu integrieren. Nein, wir machen es mit einer Drittfirma, dass die Daten eben bei denen auf dem Server sind. Das, wenn du beide Datenbanken hast, kannst du matchen. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wie paranoid müssen wir jetzt gerade sein? Ist das unser Hauptproblem? Was ist, wenn jetzt wirklich ein Hacker beide Datenbanken hackt oder ein Staatsanwalt beide Datenbanken bekommt? Dann hat er immer noch nichts, weil wir eben bei uns nicht speichern, dass Hans Müller mit der Kreditkartennummer, selbst wenn das aufgedeckt wäre, hinter dem und dem Account steckt. Was hat er dann? Immer noch nichts, weil wir ja nicht speichern, was derjenige mit dem Account macht. Wir haben die Diskussion auch jede Woche, wie paranoid müssen wir sein? Und ja.
Sein, dass
jeder, der einen VPN-Dienst benutzt, automatisch mit so einem Beigeschmack, na, der wird sich irgendwas tun, was er eigentlich nicht tun dürfen sollte. Genau. Es muss ja die... Ja. Richtig. Gebe ich dir völlig recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen sage ich, wie paranoid müssen wir sein? Eigentlich müsste das selbstverständlich sein, dass es überhaupt kein Problem ist, dass ich ein VPN benutze. Das Problem ist ja dann nur, was speichert dein VPN-Anbieter über dich? So, speichert er eine IP-Übersetzung, speichert er welche Webseiten er aufruft, bla 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 bla. Ich weiß, genau. Das ist das nächste Mal, ja. Also wir versuchen ja, weil ich sage, wir bauen da einen neuen Dienst so. Und wir experimentieren natürlich auch mit dieser Zahlungsgeschichte. Wir haben natürlich Bitcoin integriert, so, das machen wir. Was wir übrigens auch machen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was wir in anderen Ländern wollen, hat aber mit unserer Größenordnung zu tun. Wir sind im Retail zu kaufen. Du kannst unser Produkt beim Mediamarkt im Retail kaufen. Da zahlst du Cash, gehst nach Hause, tippst eine Seriennummer ein und bist 100% anonym. Also wir wissen schon um die Problematiken von dem, was wir da tun, aber ich sehe es jetzt auch so, wie paranoid müssen wir sein, an welcher Stelle fangen wir jetzt an? Jetzt lass uns erstmal einen Dienst bauen, den eben mehr als 4 Millionen Leute, das ist ja immer noch ein Pipifax-Dienst. Ich meine, wir sind ja stolz drauf, 30 Familien, Lohn und Brot, jeden Monat, alles gut mit so einem Dienst. Und vielleicht ist es in 3 Jahren eben 200 Millionen. Und vielleicht haben wir da eine Größenordnung mit Facebook und dann haben wir vielleicht 800 Leute in Bukarest sitzen. Und dann können wir solche Sachen besprechen. Aber jetzt müssen wir erstmal anfangen, so ein Ding hochzuziehen. Wir laufen ein bisschen aus der Zeit. Ich will jetzt nicht so arschlochmäßig sein und mehr überziehen als vor. Eine Frage noch? Nee, wie ich gesagt habe, Rumänien ist konstitutionell ein Land, wo Bürgerrechte extrem gut verankert sind. Ich glaube nicht, dass wir den Druck in Rumänien zuerst kriegen. Wenn wir ihn von irgendwo her kriegen, dann werden wir von der europäischen Ebene kriegen. Die Idioten haben ja schon wieder die Vorratsdatenspeicherung auf die Tagesordnung gesetzt. Aber gut, ich meine, ich sehe es mal so, Leute, ich bin vor 4 Jahren von Hamburg aus, eine super schöne Stadt, mein geliebter St. Pauli, nach Bukarest gezogen. Es ist auch eine schöne Stadt, aber ich meine das wirklich ernst. Und ich würde in 2 Jahren oder 3 Jahren auch irgendwo anders hinziehen. Dass du, wenn du sowas aufbaust, eben auch auf den Standort achten musst, ist klar. Und würden wir den Druck kriegen, ich glaube es nicht, in den nächsten 5 oder 10 Jahren, dann würde ich mit der Firma eben weiter wandern. Ich habe es einmal gemacht und ich würde es auch 2-mal machen. Dankeschön.